Ja, danke, das ist ein sehr schwieriger Text. Und Sie haben den Text gut vorgestellt. Damit wir aber weiter diskutieren können, ich glaube, ich mache Folgendes. Ich reformuliere das ein bisschen in der Art und Weise, dass strategisch-politische Absichten irgendwie klar sein werden, was David da eigentlich verfolgt im Text. Dann sehen Sie, er hat agiert als Philosoph vom Ende des 50er Jahre her bis praktisch. Diese Zeit in Frankreich, und das große Thema von ihm war immer die Frage nach der Totalität und Totalitarismus. Er war eigentlich ein sehr politischer Mensch. Und wir sind ständig mit verschiedenen Ideologien konfrontiert, die so etwas wie eine Totalität vorschlagen, ja, als der Raum, in dem wir uns bewegen. Wir sagen, alles wird vom Markt bestimmt, ja, alles zirkuliert als Ware, inklusive der Menschen, also Arbeitskraft, ja, als Ware auf dem Markt. Oder wir können sagen, es gibt so etwas wie Kommunismus, ja, das ist auch total, ja. Oder wir können sagen, alles ist so etwas wie die Sprache, ja, das war sehr populär in Frankreich, 60er, 70er Jahre, alles ist Sprache, man lebt im Gefängnis der Sprache, alles, was denkbar ist, muss sagbar sein, alles, was sagbar ist, ist Teil der Sprache, das heißt, man kann nichts denken und so weiter außerhalb der Sprache, also wir leben in der Totalität der Sprache. Und man kann ja weitergehen bis zur Gesellschaft des Spektakels, alles ist Spektakel, wir haben Baudrillard gelesen, alles ist ein Zeichenspiel, ja, das ist alles, ja. Das ist typisch für das Ganze, ja. Das ist typisch für diese Zeit, für das Denken dieser Zeit. Ich war mit einem Politiker bei einer Ausstellung neulich vor 2 Tagen und er hat diese Ausstellung angeschaut und hat gesagt, in dieser Ausstellung ist ein großer Grad an der Komplexität erreicht und schwierige Fragen nach dem Verhältnis zwischen Text und Bild. Da haben wir eine Pause gemacht und hat gesagt, wahrscheinlich aber sind diese Fragen inzwischen schon gelöst durch die Hirnforschung. Das heißt, man glaubt, dass es etwas Ganzes gibt. Das könnte auch Gehirn sein unter Umständen. Und wenn man dieses Ganze kennt, ja, wenn man weiß, wie das Ganze aussieht, dann werden alle Probleme irgendwie gelöst. Ja. Entweder wie man weiß, wie das Ganze der Sprache funktioniert, oder das Ganze des Marktes funktioniert, oder das Ganze des Spektakels funktioniert. Das ist genau der Punkt, an dem Derrida ansetzt, weil dieses Ganze geht ihm auf die Nerven. Ja? Und zwar in allen Varianten, in denen dieses Ganze auftaucht. Ja? Seine Hauptintention war immer zu zeigen, dass es so wie das Ganze nicht gibt. Ja? Es gibt immer ein Ausweg oder eine Öffnung oder eine Unsicherheit oder eine Unklarheit, die dieses Ganze nicht konstituieren lässt. Man kann diese Strategie auf unterschiedliche Weise verfolgen. Er verfolgt sie aber immer, und zwar von der Mitte der 50er Jahre bis zu seinem Tod, das ist sein letztes großes Buch. Sonst gab es ja nur Essays und Interviews. Er verfolgt im Grunde eine gewisse Richtung oder benutzt eine Figur, die von Plato kommt. Er war sehr beeindruckt, wahrscheinlich in seiner Studentenzeit, von einer Stelle bei Plato, wo Plato sozusagen eine Bemerkung macht, über aufrief seine Vorleser und seinen Sohn mit den Studenten. Ja. Und er sagt, besser wäre, diese Texte gar nicht herzustellen. Weil das Problem besteht darin, dass in diesen Texten, wie in jedem Text, ja, und in jedem Gespräch, viele Unklarheiten gibt. Es ist aber so, dass im Unterschied zur Situation eines Seminars, so wie wir es jetzt haben, man kann diese Unklarheiten nicht klären, weil der Autor ist abwesend. Das heißt, wenn ich jetzt etwas sage, dann können Sie mich fragen, was meinen Sie bitte damit? Und ja, und nach einer Klärung verlangen. Und ich in meiner Position des Sprechenden fühle mich verpflichtet. Ja, das ist ein, ich stehe unter der Pflicht, diese Klärung auch zu vollziehen, diese Klärung zu geben und diese Frage zu beantworten. Und so kann man im Gespräch immer weitergehen und diese Klärung vornehmen. Wenn aber ich etwas sage und dann sage, aber jetzt ist es der Text, ja, und dieser Text enthält ja alles, es gibt keine Unklarheiten, oder es gibt Unklarheiten, aber die kann man nicht beantworten, dann ist die Situation so, dass praktisch ich damit mich der Verantwortung entziehe, ja, für die Klärung dessen, was ich gesagt habe, und die Studenten oder die Leser sind konfrontiert mit etwas, was ambivalent und problematisch bleibt, und zwar für alle Ewigkeit. Ja? Problematisch bleibt, weil für alle Ewigkeit ist der Autor tot, ja? Oder entzogen. Das ist die Situation des Buches, des Schreibens. Und damit beginnt ja eigentlich Derrida mit Grammatologie, mit Schreiben und Differenz. Ja. Das heißt, mit der Problematik, wie verhält sich ein Text zu seiner Klärung? Warum ist das für die Frage der Totalität aus seiner Perspektive die entscheidende Frage? Ja, wenn man diese versteht, fällt man die ganze Diskussion da. Da gibt es ja dann nichts anderes. Im Grunde ist es sozusagen eine Richtung und eine kleine Idee, die dann aber sozusagen aus der ein großer Diskurs entstanden ist. Nehmen wir das Beispiel des Seminars. Denken wir ein bisschen weiter. Ja? So wie Derrida immer macht. Mach immer den nächsten Schritt und sagt, ja gut, aber nehmen wir an, das sagt er nicht, ja. Also das ist nicht sein Beispiel, das ich jetzt konstruiere. Es ist etwas in seinem Sinne, ja? Aber sozusagen. Nehmen wir an, Plato würde sagen, na gut, das ist der Text, machen wir ein Seminar. Ja? Wir sitzen da und klären die Problematik. Ja gut, das Seminar ist, unser heutiges Seminar sind 3 Stunden. Okay, diese 3 Stunden sind um. Ja? Wir haben diese 3 Stunden bekommen. Irgendwann am Ende kann man sagen, dass wenn diese 3 Stunden am Ende sind, sind alle Fragen geklärt. Ja? Das heißt, die Seminarsituation im Unterschied zu dem, was Plato sagt, ändert nichts an der ontologischen Beschaffenheit der Grundfrage nach der Möglichkeit der Klärung überhaupt. Ja? Okay, man kann, indem man ein Buch liest, nicht klären, ja, weil das Buch schweigt und keine Fragen beantwortet. Aber wenn der lebende Autor auch da ist, und gefragt wird, wird diese Befragung nur eine Weile dauern. Ja? Das heißt zum Beispiel 3 Stunden. Okay, vielleicht noch 3 Stunden. Ja, in der nächsten Woche. Aber dann irgendwann ist das Semester am Ende. Okay, vielleicht im nächsten Semester. Aber irgendwann ist der Autor emeritiert oder gar tot. Ja? Das heißt, irgendwann kommt immer eine Grenze. Diese Grenze, was ist das, das für eine Grenze? Diese Grenze ist die Grenze der Zeit, die uns gegeben hat, damit wir klären, was wahr ist und nicht. Ja? Sozusagen, wenn wir versuchen, etwas Wahres, trivial Wahres festzustellen. Das ist trivial. Nicht große Wahrheit, aber sogar triviale Wahrheit. Zum Beispiel, wenn wir uns die Frage stellen, aus welchem Holz, unter welchen Bedingungen der Tisch produziert wurde. Ich versichere Ihnen, dass die Zeit Ihres Lebens reicht nicht dafür. Ja? Sie werden nicht alle Elemente verfolgen, Sie werden nicht alle Atome und Moleküle verfolgen können, Sie werden nicht verfolgen können, aus welchem Holz, unter welchen Bedingungen, auch wenn Sie Ihr ganzes Leben dafür verwenden, Sie werden nicht klären können, die Beschaffenheit dieses Tisches. Ja, nicht einmal dieses Tisches, ja, von der ganzen Wahrheit zu schauen. Das heißt, jede Frage nach jeder Klärung von irgendetwas, ja, kann nun beantwortet werden mit der Bemerkung, die Klärung ist auf der einen Seite möglich, weil niemand verhindert uns, das zu tun. Wenn ich zum Beispiel entschieden habe, der Ursprung und die Beschaffenheit dieses Tisches zu klären, niemand hat was dagegen. Ja? Wir leben in einem freien Land. Ja? Und niemand sagt mir, das ist eine unmögliche Aufgabe. Es ist auch eine mögliche Aufgabe. Ja? Ich kann sozusagen herstellen. Ja? Ich kann das alles tun, niemand hindert. Das Problem ist nur, ich werde keine Zeit haben. Ja? Das heißt, und wie ist es mit dieser Zeit? Ja? Wie ist es mit dieser Zeit? Ist es jemand dafür verantwortlich, dass ich diese Zeit nicht habe? Man hat immer, man sagt immer, ich habe keine Zeit, ich bin in Eile. Ja, ja gut, es gibt generell immer eine Erklärung dafür, ja, dass man seine Arbeit schreibt oder irgendwie kochen muss oder irgendwie gehen muss. Also punktuell gibt es dafür eine Erklärung. Aber was ist das für eine Erklärung für die Tatsache, dass wir generell keine Zeit haben? Kann man so sagen, dass wir unser Tod so extrem, eine extreme Sehnsucht nach dem Tod haben, dass wir keine Zeit haben, ein bisschen zu verweilen? Ja? Und sozusagen, wir sind in Eile ins Grab zu gehen. Ja? Das kann man auch nicht sagen. Ja? Deswegen kann man. Es ist schwer zu sagen, warum wir generell keine Zeit haben. Aber dieser Zeitmangel ist genau das, was uns von der Wahrheit trennt. Es ist nur Zeitmangel und sonst nichts. Das ist die Analyse. Okay. Jetzt kommt die Frage, wie man mit dieser Analyse umgeht. Also die Idee von Derrida ist folgende. Man geht mit dieser Analyse um zweierlei und immer falsch. Eine Entscheidung ist zu sagen, na gut, da ich keine unendliche Perspektive der Klärung habe und mir die Zeit konstitutiv fehlt, irgendetwas überhaupt zu klären, zur Wahrheit zu kommen, weil ich auch mit anderen Dingen beschäftigen soll, nehme ich das, was ich bekommen habe, zum Beispiel dieses Buch oder dieser Text von Plato oder zum Beispiel dieses Seminar, ja, das wir haben, entscheide ich mich, das ist die Wahrheit. Ja, ich halte mich daran, einfach, weil ich keine Zeit und Kraft habe, weiterzugehen. Und zwar konstitutiv nicht, weil ich faul bin und so weiter, sondern weil ich eingesehen habe, dass es prinzipiell nicht geht. Das ist übrigens eine Überlegung, die von vielen geteilt worden war, übrigens von Descartes. Descartes hat mehrmals gesagt, dass man im Grunde das Beste für die Philosophen, überhaupt für die Menschen, sich an die gegenseitige Meinungen zu halten. Ja? Weil ihm fehlt konstitutiv die Kraft, über diese Meinungen hinaus zur Wache zu gelangen. Also weil er so ist, ja, weil es so ein ähnlicher Prozess ist, besser einfach zu akzeptieren, was so läuft. Ja? Derrida geht davon aus, dass das der eigentliche, verborgene Ursprung jedes totalistischen Denkens ist. Ja, dass man irgendwann entscheidet, die Bibel oder platonische Texte oder was auch immer sind schon okay. Ja, bleiben wir zumindest einmal dabei, weil wir nichts gewinnen, wenn wir weitergehen. Dann beginnt dieses Wissen zu zirkulieren. Und das ist eigentlich die Ökonomie. Unsere Ökonomie besteht darin, dass die Waren, die da zirkulieren, sozusagen alle Halbseiten sind. Ja? Wir kaufen Bücher und lesen sie. Irgendwie steht irgendetwas Nützliches da. Aber ob die Wahrheit tatsächlich da zu finden ist, na gut, wir stellen uns nicht diese Frage. Ja. Oder wir machen Referate, wir schreiben diese Referate, irgendwann muss ein Referat beginnen, irgendwann muss das Referat enden, irgendetwas schreibt man. Ja, ist das die Wahrheit? Oder ist es das, wovon man selbst sagen würde, es ist die Wahrheit? Nein, es geht, ja. Es funktioniert. Ja. Und indem es funktioniert, zirkuliert es. Das ist es eben, wie wir eigentlich handeln, und zwar alle, ja, unter den Bedingungen dieses ontologischen Zeitmangels. Ja. Und das ist das, wie unsere Zivilisation, wie der Markt aufgebaut wird und alles andere. Es gibt auch andere Perspektiven, am allen zu zweifeln und zu sagen, nein, es gibt keine Wahrheit, nein, die Wahrheit ist unendlich weit, ja, und so weiter. Die ist unerreichbar, wir haben nur jeder eine bestimmte Perspektive und so weiter. Das kann man auch sagen. Ja? Man kann sozusagen alles relativieren und sagen, es gibt keine Wahrheit. Diese es gibt keine Wahrheit ist allerdings auch eine Behauptung, die genauso zirkuliert wie jeder andere. Ja? Und zwar vor allem politisch zirkuliert. Ja? Man beginnt immer damit, dass man sagt, liebe Mitbürger, es gibt keine Wahrheit, also bleiben Sie jeder bei Ihrer eigenen Meinung und wählen wir uns ja, weil wir eben tolerant sind und aufgeklärt und wissen, dass es keine Wahrheit gibt. Aber wenn die Leute kommen und sagen, es gibt Wahrheit, lieber wählen Sie nicht, ja, weil Sie sind eben halt gefährlich, halten Sie nur besser an die Wahrheit, dass es keine Wahrheit gibt. Das ist, ja, wir haben auch sozusagen wiederum eine Zirkulation, und zwar eine Zirkulation im Rahmen der gleichen Ökonomie, inklusive der politischen Ökonomie, in der alles andere inbegriffen ist. Dem setzt Derrida das Unwahrscheinliche, eben das Buch ist unwahrscheinlich, das Unmögliche oder Unwahrscheinliche, Ereignis entgegen, dass die unendliche Wahrheit sich tatsächlich innerhalb der endlichen Zeit zeigt. Das Beispiel dafür ist sicherlich Jesus Christus und einige andere Gestalten dieser Art, von denen berichtet wird, dass sie messianisch sind. Ja, und das kommt dieses Messianische. Ja, dass wir zwar ein solches messianisches Ereignis nicht herstellen können, und zwar ein solches messianisches Ereignis auch nicht als solches vielleicht sogar erkennen können, aber wir können dieses messianische Ereignis nicht als für undenkbar halten. Denn halten wir solches messianisches Ereignis, das heißt, als Ereignis der Erscheinung der unendlichen Wahrheit, jenseits des Vorgangs der unendlichen Klärung in der endlichen Zeit, dann ist es ein Ereignis der Verunsicherung. Ja, es ist ein Moment der Verunsicherung. Es ist ein Moment der Verunsicherung dieser Konstellation. Und zwar, es ist das Moment der Verunsicherung von allen, die denken, sie haben Wahrheit. Aber es ist ein Moment der Verunsicherung für alle, die denken, es gibt keine Wahrheit. Ja. Okay. Es ist ein religiöser Ausweg. Und letztendlich ist es ein religiöser Denker. Jetzt, wenn man diesen konkreten Text anschaut, die wir ja diskutiert haben, die Sie präsentiert haben, dann ist es tatsächlich so, dass alle Beteiligten dieser Erzählung, dass alle Beteiligten dieser Erzählung eigentlich keine Zeit haben, um zu klären, was auch immer. Ja? Sie haben keine Zeit, um zu klären, ob das geht wirklich falsch ist oder nicht. Ja? Vielleicht ja, vielleicht nein. Sie haben keine Zeit zu klären, ob, falls dieses geht, falsch ist. Es ist nicht trotzdem ausgetauscht werden könnte von ein richtiges Geld. In dem Falle ist es im Grunde egal, ob das Geld falsch ist oder nicht. Der Bettler bekommt seinen Profit sowieso. Sie können auch nicht klären die Absichten des Schenkenden. Es ist nicht klar, was passiert ist. Ob er tatsächlich den Bettler versucht hat, in die Irre zu führen, oder vielleicht unter Umständen auch den Freund. Ja, weil Derrida zitiert auch in diesem Text vieles, was zeigt, dass gerade in den Kreisen von Baudelaire und von Baudelaire selbst so etwas wie der Hass auf Bettler weit verbreitet war. Und es galt als unanständig, dem Bettler überhaupt Geld zu geben. Und zwar, weil die Bettler schienen sozusagen einen unter Druck zu setzen, einen psychologischen Druck. Und das wollten die Leute, die Freidenker, wie die war, nicht. Ja? Die wollten sozusagen keinen moralischen oder humanitären Druck erfahren und haben sich dagegen gewehrt. Das heißt, es könnte sein, sagte Rita, dass der Freund tatsächlich das wahre Geld gegeben hat, aber gesagt hat, er hat das falsche Geld gegeben, damit er nicht verdächtig wäre, sozusagen diesem Druck nachzugeben. Er hat sich sozusagen gerechtfertigt, ja, vor seinem Bettlerhassenden Bekannten. Das heißt, es ist überhaupt nicht klar, was vorgefallen ist. Und es ist nicht klar, was vorgefallen ist, weil wir was? Weil wir, sagt er da, den Konventionen der Literatur folgen müssen. Und die Konvention der Literatur besteht darin, dass es sozusagen widersinnig ist, den Autor danach zu fragen, was weiter passiert ist. Ja, sozusagen ein Roman oder eine Erzählung leben davon, dass sie eine geschlossene Form darstellen. Und die Literatur kann nicht anders gedacht werden als fiktiv. Fiktiv bedeutet unter Bedingungen der Unmöglichkeit funktionierend, sie nach ihrem wahren Gehalt überhaupt zu fragen. Zu fragen, was ist tatsächlich passiert in Bezug auf diese Geschichte. Ist sozusagen gewisser Regel oder Konvention des Literarischen zu brechen. Ja? Das zeigt sozusagen eine gewisse Naivität. Ja? Wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, was lese oder einen Film anschaue und dann frage ich, ist es richtig so passiert? Das sieht doch unglaubwürdig aus. Dann bin ich sozusagen wann raus, ja, da weiß ich nicht, wie der literarische Text funktioniert. Auf der anderen Seite aber, auf der anderen Seite könnte es sein, dass es kein literarischer Text ist. Es könnte sein, dass es zum Beispiel eine Erinnerung ist an tatsächliche Geschehen, weil alles scheint so plausibel zu sein, an etwas Tatsächliches, was mit Baudelaire passiert ist. Ja? Es gibt im Text nichts, was darauf hinweisen sollte, dass es sich um etwas rein Fiktives handelt. Ja? Alle Ereignisse sind durchaus realistisch und hätten so passieren können, wie es geschrieben ist. In dem Falle ist es aber absolut legitim zu fragen, ob es tatsächlich so geschehen ist oder nicht. Das heißt, auf allen Ebenen haben wir eine gewisse Unklarheit, auf allen Ebenen haben wir eine gewisse Situation des Zeitmangels, der uns eben nicht erlaubt, weiterzugehen und aus dieser Ambiguität rauszukommen. Und das kulminiert in der Ambiguität der Zeit selbst. Ja? Weil Derrida sagt am Anfang und auch, glaube ich, am Ende des Textes, dass es auf der anderen Seite auch unklar ist, was mit der Zeit passiert, wenn man gewisse Zeit für irgendetwas verwendet. Man kann sagen, es gibt Zeit, also mir wurde die Zeit gegeben, man kann Zeit, und das sagt man in allen Sprachen, inklusive der Deutschen, ich nehme mir die Zeit für etwas. Ja. Das heißt, es ist auch nicht klar, ob einem die Zeit gegeben worden ist oder einer hat sich die Zeit genommen. Was ist das sozusagen, was ist unser Verhältnis zur Zeit? Ist es passiv, aktiv oder wie auch immer? Das bedeutet, dass wir die Zeit denken können als eine ultimative Gabe. Und zwar als eine ultimative Gabe, die Gabenökonomie überhaupt ermöglicht, die es Zeit gibt dafür, dass jede Ökonomie, inklusive der Ökonomie überhaupt, vollzogen wird. Gleichzeitig aber diese Gabenökonomie dekonstruiert, indem sie sich von etwas abhängig macht, was selbst nicht verrechnet werden könnte. Das heißt, wir können die Zeit nicht unter den Bedingungen dieser Ökonomie stellen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, diese Gabe ist die Gabe der Zeit, ist die Bedingung des Funktionierens dieser Ökonomie. Das heißt, die Bedingung des Funktionierens eine Ökonomie ist das, was sich selbst diese Ökonomie entzieht. Und das ist genau das, worauf Derrida hinaus will. Ja, er will zeigen, dass die Bedingung einer Totalität, zum Beispiel Totalität der Gabenaustausches, wird immer letztendlich davon abhängen, was selbst unter den Bedingungen sich der Bedingung dieser Ökonomie entzieht oder dieser Totalität entzieht. Es gibt immer ein Element, das sozusagen unerlässlich ist, aber gleichzeitig überflüssig. Innerhalb der Ökonomie, aber gleichzeitig außerhalb. Und es handelt sich um eine Ambiguität, die eben nicht gelöst werden kann, nicht geklärt werden kann, weil diese Ambiguität selbst wird abhängig und die Klärung dieser Ambiguität selbst wird abhängig von der Zahl, die wir dafür bekommen, um sie zu klären. Aber das ist es eben, ja? Dass wir eben nur bekommen und nicht verlieren können. Die Frage also, die Derrida stellt, ist eine, die letztendlich unser Seminar stellt. Interessanterweise aber stellt Derrida, und das ist sozusagen der Punkt, auf den ich aufmerksam machen könnte, bevor der Unterbrechung, dass unser Seminar versucht sozusagen eine Entgegnung dieser Theorie oder eine Kritik, mögliche Kritik dieser Theorie zu formulieren, und zwar in einem bestimmten Punkt. Sie haben es zitiert, Derrida sagt an einer Stelle, und zwar unzweideutig, man kann die Zeit nicht produzieren. Man kann die Zeit bekommen. Aber so etwas wie die Zeitproduktion gibt es nicht. Also das ist eine Frage, oder eine Antwort, die problematisch ist. Problematisch insofern, dass wir in unserer Zivilisation Mechanismen haben der Zeitproduktion, Maschinen der Zeitproduktion. Wir haben darüber gesprochen, das Museum, die Bibliothek, das Archiv, meinetwegen die Vampire oder was auch immer, sind alle Maschinen der Zeitproduktion. In einer oder anderen Form, der Biss des Vampirs ist auch ein zeitproduktiver Vorgang. Ja. Wir haben auf der pragmatischen Ebene oder auf der phantasmatischen Ebene, aber ich möchte betonen, dass gerade wenn wir Derrida folgen, müssen wir einsehen, dass zwischen realen, empirischen Ebene, pragmatischen Ebene und phantasmatischen Ebene gar keinen so klaren Unterschied besteht. Wir können denken oder wir vollziehen sogar etwas, was nichts anderes zu verstehen ist als eine Zeitproduktion. Das heißt, wir nehmen bestimmte Gegenstände, inklusive der Texte von Derrida, wir nehmen diese Texte und geben ihnen Zeit. Wir geben ihnen Zeit, indem wir sie nachdrucken, kommentieren, sie in die Bibliotheken stellen und so weiter und so fort. Wir hätten auch das nicht machen können. Ja? Und dann wären diese Texte verschwunden. Das bedeutet, dass es zumindest eine gewisse Ambiguität gibt, auch auf dieser Ebene. Und das möchte ich ja eben betonen, dass vieles, was Derrida sagt und Heidegger sagt, was von einer gewissen religiösen Tradition inspiriert ist, wird explizit oder implizit, ja, von der Überzeugung getragen, es gibt keine Möglichkeit der Zeitproduktion. Was auch immer produziert wird, die Zeit wird nicht produziert. Die Zeit wird gegeben und uns zur Verfügung gestellt von einer Kraft, die selbst einer produktiven Auseinandersetzung entzieht. Sei es Natur, sei es Gott, sei es das Messianische, sei es dies, sei es jenes. So klar ist es mir zum Beispiel nicht. Und ich glaube, es gibt einen Weg der nicht endenden Klärung. Ja. Auch diese Ambiguität, also die Frage, inwieweit die Zeit, die uns gegeben wird, tatsächlich sozusagen von außen kommt, oder innerzivilisatorisch produziert wird. Und die Tatsache, dass die Zeit innerzivilisatorisch produziert wird, führt dazu, indirekt, das ist ja ganz klar, dass wir über eine Ungleichheit in der Zeit zuschreiben, sprechen können. Wäre die Zeit nur von außen gekommen, wäre es nicht möglich, überhaupt so etwas wie Ungleichheit, ja, nicht wahr, in der Zeitzuweisung zu diagnostizieren. Weil es ist ganz klar, dass unsere Zivilisation sozusagen die Ungleichheiten schafft durch ihre eigene Produktionsmittel. Es ist aber klar, dass die Zeitzuweisung in unserer Zivilisation, das, was ins Museum oder in die Archive geht, und das, was verschwindet, ja? Dass wir mit einer extremen Ungleichheit zu tun haben. Und es ist ganz klar, dass diese Ungleichheit nichts anderes voraussetzen kann, als die Tatsache, dass wir sich mit der Zeitproduktion de facto beschäftigen. Ja? Übrigens, am Ende seiner Zeit hat in einer indirekten Form Derrida das eingesehen, diese Ambivalenz. Er hat sie aber so formuliert, dass man, wenn man nicht in diese Richtung denkt, das vielleicht nicht erkennt. Er hat Folgendes gesagt, das war sein letztes Interview überhaupt. Er hat gesagt, ich sterbe, wusste er, dass er stirbt, ich sterbe und habe gleichzeitig zwei Überzeugungen und ich glaube absolut an diese beiden. Erstens, an dem Augenblick, an dem ich sterbe, ich werde absolut vergessen und niemand irgendwann erinnern sich an mich. Zweiter, wenn ich sterbe, beginnen die Leute zum ersten Mal, mich systematisch zu lesen und sich mit mir systematisch zu beschäftigen. Ich denke beides gleichzeitig und glaube an beides auch gleichzeitig. Wenn man genau sozusagen analysiert, was er gesagt hat und das, was er plausibel, psychologisch plausibel zu sein scheint, aber das nicht psychologisch, sondern ontologisch im Lichte dessen, was er gesagt hat, analysiert, dann ist es ganz klar, dass er eben nicht weiß, ja, woher die Zeit kommt. Ja. Wenn die Zeit kommt aus der göttlichen Quelle, dann wird er sofort vergessen. Das ist ganz klar. Wenn die Zeit kommt aus der menschlichen Quelle, wird er wahrscheinlich studiert an der Universität. Ja, das ist auch klar. Also er weiß nicht eigentlich, woher die Zeit kommt. Ja? Und da er nicht weiß, woher die Zeit kommt, wo der Ursprung der Zeit ist, ja? Weiß er auch nicht, wie viel Zeit er kriegt, ja? Und wie viel Zeit seine Texte kriegen. Tendenziell, das Göttliche gibt immer die gleiche Zeit zu allem, weil Gott. Für Gott sind wir alle gleich. Ja. Wir kriegen auch die gleiche Zeit. Ja. Die Lebenszeit ist die gleiche Zeit. Ja. Mehr oder weniger, ja, wenn man von Hunger oder was auch absieht und von den Kriegen. Es gibt so etwas wie eine eingependelte Lebenserwartung, ja, für alle. Aber in Bezug auf die Schriften, in Bezug auf die Kunst, in Bezug auf das, in Bezug auf jenes, sind die Lebenserwartungen, gehen krass auseinander. Und eben, worauf ich Sie aufmerksam machen möchte im Rahmen dieses Seminars, ist die Zeitproduktion als spezifische und, wenn man will, ultimative Produktion unserer Kultur. Das ultimative Form der Produktion unserer Kultur ist die Zeit. Letztendlich geht es darum, wie lange wir Dinge da. Ja, das ist das Zentrale. Und da ist das Zentrale ist auch der Ort der Angst, ja, der Hoffnung, des Risikos, an diesem Ort eigentlich passiert auch die Kunst stattfindet und auch Literatur und Philosophie. Weil sie alle von dieser Frage letztendlich getrieben werden. Ja, wie lange dauert das? Ja, es gibt keine Antwort, positiv oder negativ. Es ist nur die Frage, die nervös, ja, und sozusagen diese Nervosität, sie zeigt sich. Wäre es nicht der Fall, also hätten wir, wie Heidegger gesagt, hätten wir geglaubt, dass die Zeit nur von außen kommt. Wir wären tatsächlich gelassen. Er hat am Ende gesagt, man muss das nur einsehen und man absolut gelassen. Da ist man absolut entspannt, hat keine richtige Nervosität. Ja. Ich bin damit einverstanden. Es ist nur so, dass es schwer ist, das einzusehen. Ja. Und zwar ist es schwer zu sehen, gerade weil der Verdacht, dass die Zeitproduktion noch innerhalb unserer Zivilisation stattfindet, und das zeigen alle diese Bisse von Vampiren und Apokalypse und was auch immer sehen, es sind alles Folgen dieser Nervosität, dass es diese unangenehme Fakt, dass die Zeit doch andere Wellen hat, ja, die man erschließen soll. Ja, wenn wir mit Heidegger reden, also die beiden tun, als ob sie es glauben. Hätten sie das, wirklich hätten sie diese Bücher nicht geschrieben, das habe ich auch keine Frage. Aber wenn wir tatsächlich das geglaubt hätten, wären wir nicht so nervös, wie wir tatsächlich sind. Okay, das war ein Kommentar. Wir machen jetzt eine Pause für 25 Minuten.